Tagesspiegel.
Guten Tag und herzlich willkommen beim heutigen High Noon. Ich bin Anja Wielerschak und Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Ich freue mich, Sie heute zu einem ganz besonderen High Noon willkommen zu heißen, weil wir nämlich vor genau einem Jahr, heute vor einem Jahr, den allerersten High Noon beim Tagesspiegel hatten. Damals, am Tag der US-Wahl, haben wir natürlich in die USA geschaut und darüber gesprochen, wie es unter einer zweiten Amtszeit von Donald Trump wohl aussehen könnte. Seitdem hat es viele Überraschungen gegeben und wenn ich mir überlege, ist das wirklich erst ein Jahr her, dann habe ich das Gefühl, es ist eigentlich zu viel passiert, als dass das nur ein Jahr umfassen könnte. Und ich freue mich sehr, dass Sie in dieser Zeit so zahlreich mit dabei waren. Wir haben in dem ersten Jahr des High Noons über 10.000 Menschen mit dabei gehabt. Sie haben unseren Expertinnen und Experten mehr als 500 Fragen gestellt. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich Danke sagen. Ich freue mich, dass Sie unser Format so aktiv angenommen haben und auch mit weiter dabei bleiben. Heute werden wir nämlich wieder in die USA schauen. Auch gestern gab es in den USA Wahlen. Über die werden wir sprechen und wir werden uns darüber austauschen, wie sich die USA in diesen 12 Monaten der zweiten Trump-Administration verändert haben. Ich freue mich sehr, dazu im Studio zu begrüßen, zur Rechten Catherine Kluwer-Eschbruck. Sie ist Senior Vice President und jetzt fällt mir der andere Titel gerade nicht ein.
Distinguished Fellow of Everything.
Genau, das kommt genau. Alles. Ja. Aber bei der Bertelsmann Stiftung.
Executive Vice President und Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung und deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin. Und zu meiner Linken Julius Vandela, US-Experte und Wahlkampfberater. Und wir haben aus New York zugeschaltet Helena Wittlich, meine Kollegin und die neue US-Korrespondentin des Tagesspiegels. Herzlich willkommen. Und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wieder der Hinweis, Sie können im Chat natürlich Ihre Fragen stellen. Bitte fassen Sie sich kurz. Vielen Dank an diejenigen, die schon Ihre Fragen gestellt haben. Wir werden sie im Laufe der Diskussion aufgreifen. Helena, gestern gab es einen Erdrutschsieg für Soran Mamdani, den Kandidaten, der durchaus polarisiert hat im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in New York. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Stadt? Tobt die Straße? Denkt man, jetzt kommt wieder Momentum in diesen festgefahrenen Kurs der Trump-Administration?
Also für New York kann man das auf jeden Fall sagen. Ich glaube, die Bewegung, die Mamdani hier auf die Beine gestellt hat, die hat schon Parallelen, auch vielleicht zu der 2008 Obama-Euphorie. Viele Leute haben das gestern gesagt, wo sie fühlen zum ersten Mal wieder Hoffnung, als er dann, ich war bei einem Public Viewing Event, und als er dann die Bühne betrat, dann traten den Leuten Tränen in die Augen. Also es wirkt sehr emotional hier. Es gibt eine sehr große Hoffnung auf Veränderung, der, glaube ich, was diese Bewegung ausgemacht hat. Und ja, da wird man jetzt sehen müssen, ob man da tatsächlich liefern kann oder ob es eben bei den leeren Versprechen bleibt. Und natürlich, was Trump jetzt macht und wie er eben in New York City eingreifen wird.
Da werden wir auch gleich noch genauer drauf blicken. Kathrin, es hat gestern auch noch zwei andere wichtige Wahlen gegeben, in Virginia und in New Jersey. Die beiden demokratischen Kandidatinnen, Abigail Spanberger und Mikey Sherrill, haben sich durchgesetzt. Das sind ja viel zentristischere Kandidatinnen gewesen als der eher vom linken Parteienrand kommende Mamdani. Was bedeutet das jetzt für die demokratische Partei?
Ja, ich glaube, es bildet genau das ab, was die demokratische Partei immer noch durchmacht. Im Übrigen, ein Jahr nach der verlorenen Präsidentschaftswahl hat sich die Demokratische Partei immer noch nicht im Kern tatsächlich gefunden. Das ist, was wir im Englischen natürlich eine Big Tent-Partei nennen. Das wäre, wenn wir alle Parteien der Mitte hier zusammennehmen würden, vielleicht noch welche von den diversen Spektren außen und das in ein großes Zelt packen wollen würden. Und die Fragestellung für die Demokraten ist immer noch, wenn die Umstände normal wären, wenn wir 2026 eine normale Wahl haben, mit allen Wahlrechten, die es da noch gäbe, würde sich dann die Taktik anbieten, eher einen zentristischen Wahlkampf zu machen? Das gäbe dann bestimmte große Wahlkämpfer, die dafür stünden. Wirtschaftliche Themen vor allen Dingen zu betonen, das war in New Jersey und in Virginia, das waren die großen Fragen. Also wirklich lokale, aber wirtschaftliche Sicherheitsthemen für die Leute zu bedienen. Oder sollten sie sich auch in einen ausgearbeiteten auch Kulturkrieg geben? Also die ganz großen Fragen eher ideologisch beantworten, wie Soran Mamdani das in New York gemacht hat. Das ist immer noch dieses große Spannungsfeld, in dem sich die Demokraten bewegen. Und für die Partei ist es aber tatsächlich wirklich schwierig, weil nach einem Jahr sollte eigentlich das Wundenlecken abgeschlossen sein, die geklärte Analyse abgeschlossen sein, warum die Wahl, die Präsidentschaftswahl verloren worden ist und sich schon eine Strategie herausstellen. Stattdessen sehen wir wahnsinnig viele motivierte Kandidaten im Land, aber eigentlich noch keine flächende Strategie, die, wenn es alles normal laufen würde, 2026, die Demokraten dann tatsächlich in Mehrheiten in Senat und Kongress tragen würden.
Perfekte Überleitung natürlich zu Julius, Thema Taktik und Strategie. Ja, du arbeitest ja als Wahlkampfberater, schaust auf Kampagnen. Was würdest du den Demokraten jetzt raten? Welches Momentum sollten sie aus diesen gewonnenen Wahlen nehmen?
Ich würde grundsätzlich immer dorthin gehen, wo die Energie ist. Na, Kampagnen brauchen Energie und das Charisma eines Kandidaten schlägt meistens eben auch die Policy oder das inhaltliche Vorhaben. Helena, du hast eben gerade angesprochen, hast gesagt, ne, das waren gestern Momente wie damals bei der Obama-Wahl 2008. Leute hatten Tränen in den Augen und endlich wieder war dieses Momentum dort. Ich würde aber trotzdem sagen, so charismatisch natürlich Mamdani auch ist und so charismatisch Obama war, inhaltlich könnten die zwei innerhalb der demokratischen Parteien, Catherine, du hast gesagt, das große Zelt kaum weiter auseinanderlegen. Obama war ein absoluter Zentrist. Ich glaube, wenn wir ihn irgendwie auf dem politischen Spektrum in Deutschland verorten müssten, würden wir sagen, der war relativ nah an Angela Merkel dran und war jetzt nicht irgendwie der SPD-Kandidat, geschweige denn irgendwie der Linksaußen-Kandidat. Und da, glaube ich, ist Soran Mamdani natürlich ganz, 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 ganz viel weiter Linksaußen und dementsprechend wird wahrscheinlich dieser Richtungskampf eben auch weitergehen. Aber vielleicht noch ein Wort zu Soran Mamdani und seiner politischen Strategie. Unfassbar, wie diszipliniert er war. Es ist völlig gleichgültig, welche Frage der bekommen hat. Es ging immer um die Preise. Ne? Prices are too high, egal ob es Public Transport ist, ÖPNV, ob es die Mieten sind, egal was ist. Diese Disziplin, und ich glaube, das bringt mich noch zum letzten Punkt, und das ist natürlich all politics is local. Es geht immer um das Lokale. Was ist relevant in New York? Was spüren die Leute dort? Und insofern, er hat sich nicht drum geschert, wie kann die komplette demokratische Partei irgendwo in Texas oder in Virginia oder in Iowa oder sonst irgendwo gewinnen. Er muss sich auch nicht auf einen Vorwahlkampf für die Präsidentschaftswahl vorbereiten, sondern er wollte einfach nur diese Wahl gewinnen. Und das hat er sehr effektiv gemacht.
Helena, blicken wir nochmal zurück nach New York. Und zwar hat Trump ja angekündigt, die Bundesmittel für New York zu kürzen oder zu streichen sogar, wenn Soran Mamdani gewinnt. Hier haben wir auch zwei Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Martina Jänicke fragt, wie sehr kann Trump die New Yorker nun abstrafen? Welche Hebel hat er? Und kann Trump seine Drohung, Bundesmittel zu kürzen, tatsächlich umsetzen? Wie blickt man in New York darauf? Ist man sehr von Sorge geprägt?
Also ich glaube, das ist natürlich die Frage, die wir uns hier alle stellen, die sich wahrscheinlich auch Mamdani sehr bald stellen wird. Kann er das wirklich tun? Natürlich kann er nicht alles einfach so kürzen, aber wir haben jetzt auch schon gesehen, dass Donald Trump trotzdem eigentlich kürzt, was er kürzen möchte. Gutes Beispiel ist jetzt im Shutdown, die Gelder für die Food Stamps, also für Lebensmittelmärkte, soziale Unterstützung für die Ärmeren hier, um sich Essen zu kaufen, ist im Shutdown zum Opfer gefallen. Ein Gericht hat gesagt, die Regierung muss es trotzdem bezahlen. Es wurde bisher noch nicht bezahlt, beziehungsweise hat gesagt, er zahlt jetzt die Hälfte, aber auch nicht den ganzen Betrag. Also man sieht so ein bisschen, was rechtlich gegeben ist, muss nicht unbedingt heißen, dass es so passiert. Und ich glaube, bei New York hilft tatsächlich eigentlich gerade nur abwarten und schauen, was passiert. Wenn man hier mit lokalen Politikern spricht, sorgen die sich weniger um den Prozess von Budgets und so weiter und so fort, sondern tatsächlich mehr um die Nationalgarde, um Einsätze der Einwanderungspolizei ICE. Es gab einen ganz bekannten Fall jetzt an der Canal Street, wo es immer Leute gibt, die gefälschte Designertaschen verkaufen. Dort gab es jetzt, nachdem eine rechte Influencerin das angemerkt hat, einen ganz großen ICE-Einsatz. Da hat man schon gesehen, wie die Stadt darauf reagiert, nämlich mit sehr viel Widerstand, auch aus der normalen Bevölkerung. Und ich glaube, das ist das, wo die lokalen Politiker hier sich aktuell mehr darauf vorbereiten, als auf gegebenenfalls Budgetkürzungen. Das wird dann, glaube ich, von den Gerichten einfach entschieden werden.
Katrin, du setzt schon an, aber noch eine kurze Frage dazu. Glaubst du, dass wir immer stärker einen Trend sehen werden in Richtung Bekriegung quasi zwischen Bundesstaaten, zwischen Städten und der Regierung in Washington? Gegen den Willen einiger Gouverneure wurde schon die Nationalgarde entsandt. Es gibt viel, was auf Protest stößt. Wie wird sich das entfalten?
Ja, unbedingt. Monaten? Die Bundesstaaten sind wirklich noch die letzte staatliche Institution, die Widerstand leistet. Besonders natürlich die demokratisch regierten Bundesländer. Aber tatsächlich auch zum Teil die Republikaner, da wo nämlich die Wahlregister eingefordert werden. Das machen nicht alle republikanischen Bundesstaaten mit im Übrigen. Also da erkennen wir die wirklichen Bruchstellen, wenn wir mal gesagt haben, naja, das ganze System muss halten, damit die Demokratie in den USA hält. Die Checks and Balances, die klassischen, die in den ersten Verfassungsartikeln beschrieben sind, die sind quasi schon, die sind schon umgekippt. Aber die Bundesstaaten, die halten wirklich die Stange. Und was sehr interessant ist, es wird natürlich überall an jeder Ecke probiert. 1,8 Milliarden Dollar sind im Shutdown schon New York weggekürzt worden. Und da geht es um wirklich basisch-demokratische Themen, wie nämlich den Ausbau der U-Bahn auf der East Side. Das ist ein Wahnsinnsthema schon seit Jahren. Und wenn dann auch von jetzt auf gleich da die föderalen Gelder wegfallen, dann wird man, Dani, wirklich strukturelle Probleme bekommen. Denn zum Beispiel, das hat Julius schon angemerkt, ne, Transport, also Infrastrukturthemen, wie kommen die New Yorker besser, billiger, schneller durch die Stadt, ist ein Riesenthema in der Stadt. Und da, und das ist, wird alles gemacht von dem Schaltstellenmann in der Bundesbürokratie von Russell Vought. Das gehört mit zu den verschiedenen Schaltstellen, die sie aktivieren können. Umgekehrt ist es wirklich so, auf allen Ebenen, und daher ist der Sieg oder sind die zwei Siege der weiblichen Gouverneurinnen so wichtig, weil da sich zu organisieren, und das tun inzwischen sehr viele Gouverneure, sowohl in den Gesundheitsfragen, bilden Impfallianzen, viele Dinge, die sie jetzt auch sagen, das machen wir aus Schutz für unsere Bürger. Da, wo institutionelles Vertrauen noch herrscht, müssen wir das tun. Da sehen wir, dass es jetzt so Präsezessionsenergien fast gibt. Also die halten zusammen, die verbünden sich neu. Und während wir hier stehen, hat Donald Trump nämlich einen Prozess im Supreme Court laufen. Da geht es um seine Zollfragen. Wer hat den angeschoben? Wer hat den eingesteuert? 11 oberste Staatsanwälte von Bundesstaaten. Also das muss man immer wieder sehen. Das ist die letzte Bastion, die wirklich noch die Macht des Präsidenten kontrolliert.
Julius, schauen wir mal auf einen Bundesstaat, der da an erster Linie steht, nämlich Kalifornien. Und da hat es nämlich gestern auch eine wichtige Abstimmung gegeben über den Zuschnitt der Wahlkreise. Und den haben die Demokraten gewonnen. Also sie wollen damit im Sinne des Gerrymandering Distrikte so zuschneiden, dass sie bessere Chancen haben bei der nächsten Wahl. Sag uns mal kurz was dazu.
Und das knüpft direkt auch an das an, was du gerade gesagt hast, Catherine, diesen Konflikt. Und ich glaube, da gibt es die zwei Elemente. Das eine ist natürlich Gouverneurinnen und Gouverneure, die sagen, wir müssen auch irgendwo mit dem Weißen Haus und mit der föderalen Regierung zusammenarbeiten, um eben auch die Gelder zu bekommen, die Regularien auch hinzubekommen. Und da gibt es natürlich einzelne Gouverneure, die auch durchaus Ambitionen haben, 2028 zu kandidieren und möglicherweise auch Präsident zu werden. Und so eben auch Gavin Newsom, der Gouverneur aus Kalifornien. Insofern, glaube ich, sehen da natürlich auch J.B. Pritzker in Illinois einige sich eben auch in der Speerspitze der Opposition und nutzen eben auch ihr Amt als Executive in einem der großen Bundesstaaten, zu sagen, wir wollen hier ganz klar den Konflikt eben auch mit Donald Trump suchen. Zu Prop 50, also diesem Referendum, das eben mit in Kalifornien auch abgestimmt wurde, da ging es eben darum, ob Kalifornien auch die Art und Weise verändert, wie die Wahlkreise zugeschnitten werden, mit über 60% durchgegangen, wo es am Anfang durchaus heikel war und Gavin Newsom sich überhaupt nicht sicher war, ob das auch so durchgehen würde, aktiv Kampagne dafür gemacht hat. Viele Demokraten haben auch gesagt, wir sollten nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Das ist eigentlich antidemokratisch, wenn wir nicht diesen 10-Jahres-Zyklus, den Zensus abwarten, sondern jetzt eigentlich dieselben Mechanismen ansetzen, die auch die Republikaner nutzen und eigentlich unfair spielen. Gavin Newsom hat dann sogar noch Obama mit reingeholt, der ein Video gemacht hat, hat gesagt, liebe Leute, geht bitte unbedingt wählen und stimmt eben auch für Prop 50. Das war quasi die Permission Structure, die Erlaubnisstruktur, dass Leute sagen, na gut, wenn der Oberdemokrat Obama uns sagt, das ist okay, hier wählen zu gehen, dann gehen wir auch wählen. Wie gesagt, es ist durchgegangen und auch signifikant durchgegangen. Ich glaube, das könnte zumindest noch ein bisschen aufhalten, was die Republikaner versuchen wettzumachen und einfach die Karte so weit zu verändern, dass sie doch möglicherweise eben auch 2026 nach den Kongresswahlen eben auch die Mehrheit behalten. Was normalerweise, wenn eine Partei sowohl Weißes Haus, Senat als auch Repräsentantenhaus kontrolliert, so nie der Fall ist. Wie gesagt, zwei Ausnahmen, glaube ich, in den letzten 30 Jahren.
Ein kleiner Punkt, Sie haben sich demokratisch insofern aus der Schlinge gezogen, die Demokraten in der Diskussion in Kalifornien, ist, dass dieser Zuschnitt zeitlich beschränkt sein soll. Und das hat dann Leute auch nochmal denen das Gefühl gegeben, okay, eigentlich wollen wir unabhängig zugeschnittene Distrikte haben von unabhängigen Kommissionen, aber for the moment, weil die Situation so arg ist. Und das war für viele, glaube ich, dann nochmal so der Ruck.
Demokratische Seele.
Genau.
Maria Trischnick fragt hier im Chat auch, wie gefährlich könnten denn die geplanten Änderungen der Wahlkreiszuschnitte werden? Und Texas hat ja auch gleich gesagt, wir versuchen das auch, natürlich dann in die andere Richtung. erleben wir gerade sozusagen einen Abschied nehmen von der obamaschen Devise When they go low, we go high. Also wir halten am besten noch die andere Backe hin.
Ja, ich glaube, es ist schon sehr, sehr arg. Ne? Also weil es sind ja jetzt mehr Bundesstaaten als Texas, Missouri ist noch dazu gekommen, Indiana. Das ist auch wieder, muss man gucken, da sehen wir einen Chef im Weißen Haus, der eben Druck ausübt auf Gouverneure, das über die mehrheitlich republikanischen Repräsentantenhäuser in den Bundesstaaten durchzusetzen. Es hat wirklich, und darauf wollte Julius, glaube ich, schon hinaus, wirklich repräsentative Folgen. In Texas ist dieser Zuschnitt, wo 5 neue Distrikte bei rauskommen, das hat repräsentative Folgen auf die Minderheiten in Texas. Eine weiße Stimme ist jetzt, oder umgekehrt, eine afroamerikanische Stimme ist in Texas jetzt nur 1/5 so viel wert wie eine weiße Stimme oder ein Drittel einer Latino-Stimme. Also da kommen dann auch andere repräsentative Stimmen nach Washington, die eigentlich mit der demografischen Zusammensetzung eines Bundesstaates wenig zu tun haben. Auch das macht was mit der Demokratie. Die Tatsache, dass es da jetzt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt und gerade wie der Prozess läuft, sind 7 Distrikte gegen 7 Distrikte. Also da ist überhaupt noch nichts gesagt. Und es geht aber wirklich um 3 Sitze eigentlich im Kongress. Also so unglaublich eng sind diese Mehrheiten.
213 zu 219. Ja.
Es ist wahnsinnig eng, wenn Sie da was drehen können. Der andere Punkt ist aber, es ist Teil von vielen verschiedenen Stellschrauben, die das Weiße Haus jetzt an das Wahlsystem anlegt. Also es ist nicht nur das Gerrymandering, es ist eben auch die Übergabe der Wahlunterlagen. Ne? Alle 50 Staaten organisieren ihre Wahl selbst. Jetzt verlangt das Weiße Haus, dass ihnen all diese Wahldaten geschickt werden. Das ist natürlich von einer Datensicherheitsfrage schon mal sehr, sehr angreifbar. Umgekehrt versuchen sie eben über den Druck der Gouverneure wirkliche Änderungen im Wahlrecht durchzusetzen. Das betrifft vor allem die Wahlanmeldung. Es gibt in Amerika kein Wahlregister, so wie wir das hier haben, dass es einen Wahlbrief gibt und dann wirst du zur Wahl aufgefordert. Sondern ganz oft muss man sich immer neu anmelden. Und es gibt jetzt Beschränkungen, die besonders im Grunde genommen 69 Millionen amerikanische Frauen betreffen können. Wenn das auf nationaler Ebene durchkommt, wird es nicht tun, aber es reicht schon in verschiedenen Bundesstaaten, die Swing States, die immer nachweisen müssen, dass sie mit einem Ausweisdokument ihres Originalnamens, und in Amerika kennen wir eine Scheidungs- und Wiederheiratsquote, die sehr hoch ist. Also da haben Leute zum Teil 2-3 Mal ihren Namen gewechselt. J.D. Vance gleich 4 Mal. Wie J.D. Vance das machen möchte, weiß ich auch nicht so genau. Aber Punkt ist, du müsstest alles hochoffiziell nachweisen. Das werden die wenigsten tun. Und so werden über verschiedene Stellschrauben jetzt Veränderungen ins Wahlsystem gebracht, die aber dann zahlenmäßig, weil so eng ist, eine große Rolle spielen können.
Kurze Anekdote aus South Carolina. Damals im Wahlkampf konnten sich Studenten und Studentinnen mit ihrer Student-ID nicht registrieren. Allerdings, wenn du deine National Rifle Association Mitgliedschaft und Karte dabei hattest, dann durftest du dich eben schon registrieren. Das sind so die Beispiele, wie eben kleine Nuancen dann doch einen Unterschied machen. Genau. Um das nur noch zu vervollständigen, es gibt auch noch eine Klage vom Supreme Court. Ja. Und da soll eben der Voting Rights Act von 1965 zurückgedreht werden. Das ist eine Entscheidung, die noch kommt. Und das hätte wirklich signifikante und fundamentale Veränderungen, gerade nicht nur in Texas, wo Texas sogar eine komplett rote Landkarte sein könnte und kein einziger Demokrat aus Texas mehr nach Washington entsandt wird, sondern im Endeffekt der komplette Süden damit auch mit in Eintracht mit beeinträchtigt wird. Und das könnte dann wirklich dazu führen, dass Donald Trump und die Republikaner das Repräsentantenhaus auch nach der nächsten Wahl dominieren.
Punkt ist, sie lassen nichts unversucht. Ja, also sie haben alles sehr gut vorbereitet und haben sehr, sehr stark gelernt aus dieser Oppositionszeit, dass man verschiedene Stellschrauben gleichzeitig angehen muss, um im besten Fall zu diesem Resultat zu kommen.
Helena, blicken wir nochmal nach Kalifornien. Gavin Newsom, der Gouverneur, ist ja jemand, der sich jetzt sehr ins Zeug gelegt hat, durchaus auch polemisiert gegen Trump. Daniel Nitsch fragt hier, er ist etwas gemäßigter als Mamdani. Spricht er vielleicht besser die breite Mitte an, trotz seiner Methoden?
Also gemäßigter als Mamdani kann man auf jeden Fall sagen, glaube ich. Das sind schon 2 Extreme in der Demokratischen Party. Also ich denke, was man, glaube ich, ganz klar festhalten muss, ist, dass Mamdani sehr New York-fokussiert angetreten ist, mit einer sehr linken New York-Fokus, der, glaube ich, sonst nicht funktionieren würde im Land. Also da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, also wenn man damit auf dem Land, selbst in einem demokratischen Staat, Parteiwahlkampf machen will, das funktioniert so nicht. Die Mieten sind nicht überall gleich so extrem wie in New York. Ich glaube, das ist für Mamdani ganz wichtig, das irgendwie sich zu überlegen. Ich glaube, wir hatten es von Charisma Newsom hat auf jeden Fall Charisma. Die Wahrnehmung von ihm, was ich hier mitbekomme, über eben seine Strategie, sozusagen die gleichen Wege zu gehen, die gleichen Mittel zu benutzen wie Trump, ist sehr zwiegespalten. Also nicht alle finden das cool. Viele finden, er sollte seinen eigenen Weg finden, seine Nachricht, seine eigene Botschaft besser transportieren. Und ich glaube, das hat man da nie geschafft. Ich glaube, wenn man die beiden sozusagen Wege kombinieren würde, also eine mittlere Strategie, eine mittlere Politikausrichtung, hätte das national mehr Erfolg. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er mit seiner Strategie, die Trumps Trolling zu übernehmen, so viel weiterkommt.
Schauen wir noch kurz auf New York. New York ist ja sagen nur eine Stadt, aber hat doch eine enorme Strahlkraft. Wie viel politischer Impuls kann von New York unter Mamdani jetzt ausgehen?
Also ganz sicher halt dieses Momentum der Euphorie, das Unmögliche möglich machen. Ich glaube, das ist das Zentrale, was man jetzt mitnehmen kann. Vor einem Jahr ist diese Kampagne gestartet, also im Oktober. Da kannte keiner den Namen. Also ich habe mit Wahlkämpfern hier gesprochen, die haben gesagt, die waren im Februar noch, es ist noch nicht so lange her, auf den Straßen unterwegs. Und die Mehrheit der Menschen hat gesagt, wer, Mamdani? Hä? Kenne ich nicht. Also was der für einen Wahlkampf hingelegt hat, in einem, sagen wir mal, halben Jahr, von keiner hat auch in den Vorwürfen, noch im Juni, es hätte keiner gedacht, das muss man sich wirklich vor Augen führen, was der mit jetzt, aktuelle Stand, er hat mehr als 50% der Stimmen gewonnen. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Ich glaube, das ist das, was die Demokraten mitnehmen müssen, dieses Nicht-Nachlassen, Euphorie, Begeisterung auslösen. Und den Wählern, für mich auch den Wählern zuhören. Also er hat die Themen identifiziert, die New Yorker brauchen, die New Yorker begeistern und das so.
Ich kriege hier kurz rein. Themen identifiziert, die New Yorker begeistern, 100%. Nur ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Landslide-Sieg war. 50% bekommen. Gegen wen hat er kandidiert? Gegen Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, der Ex-Gouverneur, ein Demokrat, Sexskandal, harte Übergriffigkeit, hatte in den Vorwahlen gegen Mamdani verloren, ist dann als Independent angetreten, hat die Unterstützung vom ehemaligen demokratischen Bürgermeister, der dann Republikaner wurde, bekommen, von Donald Trump bekommen. Und im Endeffekt gab es eben auch mit Sliwa keinen wirklichen republikanischen Gegner. Und jetzt könnte man schon auch argumentieren, sind dafür, nochmal, Mamdani hat gewonnen, aber sind die Werte dafür nicht ein bisschen niedrig? Also wenn wir wirklich so ein Signal daraus lesen wollten, dass die Demokraten jetzt absolut alle komplett auf den Mamdani-Kurs setzen sollten, hätten wir dann nicht vielleicht auch 55% oder 60% eben für Mamdani haben wollen. Letzter Punkt, schaut euch einmal an, wie Kamala Harris und Joe Biden abgeschnitten haben 2020 und 2024. Die haben 58% und 60% der Stimmen in ganz New York bekommen, in Manhattan sogar 70% der Stimmen Kamala Harris 2024. Das heißt, man kann schon auch durchaus argumentieren, glaube ich, auch wenn das jetzt ein Drei-Kandidaten-Rennen war und das andere, und ich will hier auf keinen Fall Äpfel und Birnen vergleichen, ne? Das wäre zu leicht, ne? Keine Sorge, das mache ich nicht. Aber ich frage mich schon, hätte Mamdani da nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen sollen als dieser absolut abgehalfterte Andrew Cuomo, auf den wirklich niemand mehr Lust hat?
Ja, aber es war ganz interessant. Also Helena wird das sehr stark mitbekommen haben, die letzten paar Wochen tatsächlich des Wahlkampfs. Mamdani war ja auch wirklich interessant, weil ihm dann langsam klar wurde, oh, ich könnte das hier gewinnen und ich muss mich dann mit den Teilen New Yorks, ich habe für den ehemaligen Bürgermeister Bloomberg, von dem du gerade implizit sprachst, gearbeitet. Du musst mit Geld in New York arbeiten können, du musst mit den Großinvestoren arbeiten können, du musst dich vor allen Dingen auch mit dem Bundesstaat, mit der Gouverneurin gut stellen. Absolut. Also die Tatsache, dass Mamdani die Polizeipräsidentin im Amt lässt, das war so ein Zugeständnis. Also da gab es auch Bewegungen in beide Richtungen im Übrigen.
Nachdem er gesagt hatte, defund the police, glaube ich, war das
genau
auch so ein
das
bisschen
meine ich, ja. Also er wurde, und das war dann natürlich wieder für andere Kandidaten oder für andere Wähler schwierig. Hm. Was ich aber total spannend finde, ist eine wahnsinnige Wahlbeteiligung. Ja. Natürlich, wenn du dir anguckst, wie sieht New York aus, ja, also in der gesättigten Midtown, da wo das ganze Geld residiert, das sind alles Cuomo-Wähler. Und natürlich auch ein ganz großer Teil jüdischer Wähler, die Angst hatten, wirklich, die das auch gesagt haben, sie haben Angst vor einem muslimischen Bürgermeister, da wurde natürlich auch über KI viel suggeriert, dass er einem
und Trump, ne? Trump hat Juden auch gefordert,
immer wieder, genau, ja. Aber ich habe es eben auch, ne, Stars und Sternchen, die in New York wohnen, aus dem Hollywood Hollywood Orkus, die überzeugte Juden und also beziehungsweise Zionisten schon teilweise sind, die dann auch wirklich da sich eingeschaltet haben in die Diskussion. Also da war auch viel, aber die Tatsache, dass ihm das klar geworden ist, ja. Oh, wenn ich gewählt werde, muss ich in einer Stadt wie New York auch arbeiten können. Und ich fand wirklich spannend, dass das Editorial der New York Times, die gesagt haben, ne, wir haben ihn nicht endorsed, also wir haben keine Wahlempfehlung abgegeben, aber wir wünschen ihm, dass er es hinbekommt. Mhm. Und sie haben dann 8 Punkte genommen, wie er es machen könnte und wie er dann quasi wieder das Zentrum mitnimmt. Und das wird wirklich die Aufgabe sein, denn das ist so in Amerika. Man muss immer noch mit dem Zentrum arbeiten und regieren können. Mhm. Es sei denn, man torpediert das ganze System von sich aus, wie Donald Trump
das
es macht.
Sind wir was
aber in einer 8,3 Millionen Einwohnerstadt wie New York muss man Koalitionen zusammenhalten können. Und deswegen geht es jetzt darum, was ist der Lerneffekt? Na, die Zustimmung ist da. Also die Tatsache, dass 2 Millionen New Yorker wählen gegangen sind oder mehr noch, wir haben noch nicht die ganz genauen Zahlen, das ist sehr spannend und das ist in der Tat schon eine Aussage.
Höchste Wahlbeteiligung seit 68.
Ja, da würde ich vor allem auch nochmal ganz gerne einhaken, wenn man sich anguckt, wer jetzt halt zur Wahl gegangen ist. Ne? Es geht darum, bei Bundeswahlen, auch bei den Midterms, wird es darum gehen, wer kann die Leute wirklich motivieren, dass sie wählen gehen. Und das ist hier jetzt ganz besonders gewesen, weil es besonders viele Erstwähler waren, junge Leute, Menschen mit Migrationshintergrund, die sonst an der politischen Teilhabe eher nicht so präsent sind. Ich glaube, das ist schon was, wo man eine Lehre draus ziehen kann, ne? Dass man mit bestimmten Kampagnen, mit bestimmten Themen, natürlich wird nicht jeder Kandidat so charismatisch sein wie Mondani, aber eben genau sozusagen auf diese Konzepte setzt, auch dieses Social-Media-Konzept, was er gefahren hat. Ne? Also man könnte sagen, er ist der erste Instagram-Politiker, der gewählt wurde. Also habe ich als erstes von ihm gehört. Ich habe damals schon in New York gelebt vor einem Jahr und im November hatte ich auf einmal ein Instagram-Reel von ihm in meinem Feed und dachte so, huch, wer ist das denn? Und so ging es ganz vielen hier und ich glaube, das sind schon, also dieser Social-Media-Wahlkampf, diese Bilder, die er ausspielt, die positiv sind, die motivierend sind, die schön sind, die nicht das Land geht unter, Trump zerstört uns, sondern wir sind da, wir sind viele, wir können was schaffen. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die lässt sich aufs ganze Land transportieren und da könnten die Demokraten nichts helfen.
Julius, lass mir dir noch schnell eine Frage mitgeben. Ja. Und zwar Sven Schulz fragt, ist für die Demokraten ein eher linker oder ein moderater Kurs erfolgsversprechender? Da haben wir aus den gestrigen Wahlen ja eigentlich 2 Botschaften. In Virginia und New Jersey 2 sehr zentristische Gouverneurinnen jetzt und in New York ein eben sehr stark links stehender Bürgermeister. Was ist die Message für die politische Orientierung der Demokratischen Partei?
Ich ziehe den Kopf aus der Schlinge und antworte mit einer Schwurbelantwort und sage ganz klar, du kannst im Moment noch nicht absehen, was es jetzt sein wird. Mein Bauchgefühl sagt mir ganz klar, Amerika ist nicht New York City und der soziale Sozialismus, demokratischer Sozialismus, Kommunismus, he's a dirty commie, wie Donald Trump sagen würde, na, der funktioniert wahrscheinlich nicht überall. Und vor allem, du musst ja überlegen, ja, der nächste Kandidat, die nächste Kandidatin, die Präsident werden will für die Demokraten, muss ja einmal durch die ganzen Bundesstaaten durch, den Vorwahlkampf. Ne? Und dieser Vorwahlkampf, der wird ja nicht zuallererst in New York City ausgeführt, sondern der geht halt eben im Zweifelsfall durch den Süden, durch South Carolina, durch Iowa. Ne? Das heißt, dort hat ja auch eben ein doch relativ moderater, konservativer Demokrat, nämlich Joe Biden, gewonnen und eben nicht Bernie Sanders oder all die anderen, weil eben dort viele 60-, 70-jährige, schwarze, sehr konservative Demokratinnen entscheiden, wen sie dann schlussendlich eben auch auf den Weg zum Rennen ins Weiße Haus schicken. Insofern fand ich es ganz interessant. Gavin Newsom hat am Tag vor der Wahl gestern dann noch ein Video gepostet. Und er hat gesagt, das wird ein großartiger Tag. Die ganzen Pundits, also wir, die wir hier stehen und das Ganze kommentieren, werden alle sagen, die Demokraten haben gewonnen. Er hat aufgeführt Abigail Spanberger und er hat New Jersey aufgeführt und er hat alle genannt. Einen hat er nicht genannt, nämlich New York und Mamdani. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall. Der will nichts davon zu tun haben. Ich glaube, die meisten Demokraten schauen auf Mamdani und New York und sagen, das ganze Ding ist radioaktiv. Wir wollen auf keinen Fall irgendwo dieses Branding vom demokratischen Sozialismus haben. Interessanterweise auch Alexandria Ocasio-Cortez, die ja knallhart für Mamdani war, auch mit Bernie Sanders noch zusammen eine Abschlussveranstaltung gemacht hat. Auch die hat nicht gesagt, der Sozialismus ist es jetzt, sondern die hat gesagt, es ist die neue Generation und die Demokratische Partei muss aufhören, die ganzen jungen Leute zu verteufeln und muss endlich mal Platz machen.
Aber das ist ja die Taktik. Also ich glaube, Helena hat das schön ausgedrückt. Ich meine, beide von Trumps Siegen gehen auf die sogenannten 0-1-2-Wähler zurück. Ja? Also die Nie-Wähler, die unregelmäßigen Wähler und die wankelmütigen Independents, die er motiviert hat. Und das muss ja die Kernlehre sein für die Demokraten. Wie holt man die wieder? Und sie haben sich lauter Kuckuckseier reingelegt. übrigens auch in der Steuerung der zentralen Partei, wo ganz junge, aufstrebende Mitglieder der Demokratischen Partei in die wirkliche Parteiführung, also im DNC, in dem Democratic National Committee, rein wollten, die sie dann aber vergräzt haben, rausgedrückt haben. Also diese Generationenkämpfe, die sind gar nicht gut für die Partei. Und wenn wir jetzt sehen, dass junge Menschen dann auch junge Wähler tragen können, die eben auch in diese 012-Gruppen gehören, ja, dann ist das ganz wichtig, weil umgekehrt die Republikaner nicht rasten mit der Jugendarbeit. Das ist die Charlie Kirk-Bewegung, das ist Turning Point USA, das ist, ne, das sind die Lehren, die vermeintlichen Lehrmaterialien, die Hillsdale College und andere Leute in Schulen spülen, also die in Highschools präsent sind, die holen die Frühwähler ganz früh ab, weil wir auch aus der Parteisoziologie in den USA wissen, dass wenn Leute erstmal für eine Partei sich entschieden haben, dann ist das schwer, wieder auseinanderzunehmen. Mhm. Auch wenn das dann so radikale Anflüge bekommt, wie die Koalition, die MAGA-Koalition, die hinter Präsident Trump steht. Also das muss die ganz große Lehre aus dem Wahlkampf New York sein. Du musst die jungen Leute holen in einer integrierten Art und Weise, die anspricht und dauerpräsent ist und ihnen Möglichkeiten gibt.
Julius, ich gebe dir gleich das Wort. Eine Frage von Rüdiger Lötzer, die da gut dazu passt. Deuten die Ergebnisse von gestern auf ein Ende des Rechtsrucks in den USA hin? Weil darüber wissen wir im Moment ja noch wenig. Sind es tatsächlich Wählerinnen und Wähler gewesen, die auch von Trump zu den Demokraten gewandert sind?
Lass mich die Frage sofort darauf eingehen. Mhm. Ich halte nur einmal kurz meinen Laptop in die Kamera. Gavin Newsom hat nämlich heute Morgen ein Video gepostet. Mhm. Und nur weil du gerade Catherine angesprochen hast, wie erreicht man denn die jungen Leute? Ne? Diese sporadischen Wähler, die 1-2-Wähler, ja, die du angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber ich probiere es einfach. Das hier ist das Video von Gavin Newsom. Insofern, wir sehen ein WWF Wrestling Match, wo schlussendlich Obama und Gavin Newsom und Hakeem Jeffries alle Donald Trump ordentlich vertreschen. Das heißt, das ist, glaube ich, so die Antwort. Jeder kann es auf Instagram nachschauen. Das ist so die Antwort, wie versucht wird, jetzt eben genau dieses Momentum der letzten Tage ohne Mamdani eben auch zu transportieren. Kann der Rechtsruck gestoppt werden? Ich glaube, das ist die zentrale Frage für die 2026er Wahl. Und die wird wahrscheinlich nicht einmal komplett für Amerika beantwortet werden. Viele Republikaner werden natürlich auch 2026 durchaus auch Wahlen gewinnen. Aber eine Person finde ich interessant. Wir sind ja im Tag 35 des Shutdowns. Das heißt mittlerweile ein Tie für den längsten Shutdown, Government Shutdown, den wir je gesehen haben. Und da gibt es eine Kandidatin bzw. eine Kongressabgeordnete, Marjorie Taylor Greene aus Georgia. Ich meine, wir sind ja unter uns hier, ne? Kann man ganz klar sagen, absolut crazy. Ne? Die Position vertritt, die wirklich weit weg von Gut und Böse sind. Und was macht die? Die bricht an einer Stelle nach der anderen mit Donald Trump und den Republikanern. Weil die natürlich auch spürt, wo ist die Energie? Die Leute wollen Gesundheitsversicherung haben und die klagt die Republikaner hart an und sagt, meine Wählerinnen und Wähler in Georgia wollen eben auch sicherstellen, dass die Kosten nicht explodieren. Macht endlich die Regierung wieder auf. Ich will arbeiten. Die sagt auch ganz klar, wir wollen die Jeffrey Epstein-Files sehen. Ne? Insofern merkt man schon auch, es rumort durchaus. Und die Leute sind natürlich auch durchaus offen und sehen, die Umfragewerte von Donald Trump, die steil nach unten zeigen. Ne? Und ich glaube, da merkt man natürlich schon auch, dass die Republikaner einen Überlebensinstinkt haben und sagen, wo kann ich möglicherweise zum zweiten radioaktiven Fass durchaus Distanz aufbauen und das natürlich auch im Weißen Haus.
Kathrin, dazu fragt Sven Schulz, kann Trump und J.D. Vance die Kritik von rechts, nämlich Marjorie Taylor Greene, zum Problem werden?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also wir verbinden das mal mit dem Punkt vorher, es gibt keinen Rechtsruck mehr. Ruck setzt Agency voraus. Du siehst es in keiner Umfrage. Mhm. Auch die Minderheiten, die er geholt hat für sich, die sind weg. Es ist alles eigentlich weg. Und besonders die Kernwähler, die Landwirte, die Rancher im Übrigen. Aus der Reindustrialisierungsstrategie ist relativ wenig geworden. Mhm. Wenn jetzt auch noch die Zölle wegbrechen könnten, dann hat er, und das sagt er richtigerweise, dann haben wir ein gigantisches Problem. Dann ist das Land in einer, nicht nur einer Rezession, sondern einer Depression. Und das würde uns natürlich auch alle einnehmen. Aber das würde zumindest einen ganz großen Teil der Kernwähler zumindest mal zu Nichtwählern machen. Ich sage gar nicht, dass sie dann zu Demokraten werden. Dazu ist der Kulturkampf zu stark. Aber es macht sie zu Nichtwählern. Und daher kommt eben der Punkt, dass man das System verändern will, um diese Erfolge zu erzwingen. Und das ist diese gefährliche Schere, weil da bewegt sich einiges. Das ist in der Tat in der Koalition, die MAGA-Koalition, so viele verschiedene Fraktionen gibt, die aus der Grundeinstellung gefährlich werden konnten. Das konnten wir in der letzten Woche sehr schön beobachten. Marjorie Taylor Greene ist aber eine einzelne Stimme im Kongress, muss man sagen. Merkwürdigerweise kommen jetzt die ganzen Rechtsradikalen wieder lauter raus. Und die vermiesen natürlich auch dem rechtskonservativen Zentrum gerade die Situation. Nick Fuentes hat, das ist ein rechtsradikaler Antisemit, homophober Mensch, also wirklich ein Neonazi, so ist der, wird er oft in der amerikanischen Presse beschrieben. Und der ist, wie soll man sagen, konservativ geadelt worden durch einen Auftritt bei Tucker Carlson, eben auch oft ein Sprachrohr der rechtskonservativen Bewegung, wo viele dieser Botschaften nochmal eine ganz große Reichweite bekommen haben und ist dann umgekehrt in anderen Teilen der MAGA-Koalition, der Evangelikalen. Da gibt es gerade einen Backlash und es war schon immer klar, dass diese Koalition quasi nur so lange zusammenhält, bis sie ihren Mann oben halten können, der wiederum den ganzen Umbau orchestriert, sodass alle ihre Großprojekte durchgesetzt werden. Und dann, und deswegen ist nämlich J.D. Vance eigentlich kein gesicherter Mensch an der Spitze der weiteren Bewegung, weil sie dann ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Die Technonationalisten um Peter Thiel, Curtis Yarvin, die haben andere Ziele. Die wollen sowas monarchisch Kontrollierendes haben, als, ne, nur ein, also als nur ein J.D. Vance, der vielleicht dann doch eingeschränkt worden wäre durch andere Teile der Koalition. Mhm. Also es rumort ordentlich. Ja. Und es ist in der Tat wahr, wenn der Plan nicht aufgeht, 2026 quasi die absolute Kontrolle herzustellen, also über die verschiedenen Manipulationen, die wir schon besprochen haben, weiter, ne, den Durchmarsch zu garantieren. Wenn jetzt diese Zollentscheidung kommt, wenn Ihnen die Auswirkungen des OBBB, des One Big Beautiful Bill, doch um die Ohren fliegen, wenn wir in eine tiefe Wirtschaftskrise kommen.
Die KI-Bubble plötzlich hochgeht.
Die KI-Bubble platzt, der Arbeitsmarkt ist unglaublich schwierig. Also wir haben lauter Volatilitäten. Das müsste alles halten, dass er quasi seine, wir sagen mal Regentschaft, auf jeden Fall seine absolute Kontrolle, wie er sie gerne hätte, halten könnte. Er hat ja vom südkoreanischen Staatschef eine Krone geschenkt bekommen, also nehmen wir mal die Bilder. Und das ist in der Tat angezählt, also es wird schwierig. Sie haben sehr vorgesorgt, weil sie sehr, sehr viele Teile, ne, bedient haben, um das zu garantieren. Aber da muss nur etwas ins Wanken kommen, was solche Ausmaße hätte und das würde nicht mehr funktionieren.
Helena, du wolltest gerne reagieren.
Ich wollte auch nur noch mal einhaken bei, wenn man sich die jetzigen Wahlergebnisse anschaut, eben aus Virginia und aus, vor allem aus New Jersey, was ja fast von Experten prophezeit wurde als mögliche neue Swing State. Davon ist ja jetzt nichts mehr zu sehen mit einem zweistelligen Vorsprung. Und tatsächlich super interessant, dass vor allem eben Schwarze und Latinos überwiegend demokratisch gestimmt haben, die 2024 überwiegend für Trump gestimmt haben, vor allem die Latinos. Also das war ein paar Stimmen gehört aus dem Bundesstaat selbst, dass wirklich diese Einwanderungspolitik was mit den Leuten macht.
Und Helena, zwar du vor allem mit den Deportationspolitik. Da wird ganz ja nichts genau mehr migriert. Da wird
Entschuldigung,
ja deportiert.
Da wird eindeutig nichts mehr migriert.
Framing.
Da wird eher ausgeschafft als irgendwas anderes. Genau, aber das hat man sehr klar gesehen, dass das, was mit den Leuten macht, da sind Leute vor der Kamera in Tränen ausgebrochen gestern, weil sie das kaum in Worte fassen konnten. Und ich glaube, das ist sehr emotional, das darf man nicht unterschätzen.
Julius, ich möchte dich nochmal in Anknüpfung an das, was Katrin gerade gesagt hat, zu den Leuten befragen, die Trump beeinflussen. Weil es hier dazu auch eine Frage von Marie Hilf gibt, und zwar Project 2025. Inwieweit wirkt das auch über die Trump-Administration hinaus? Und gibt es Dinge, die die Demokraten jetzt tun können und müssen, um die weitreichenden Folgen dieser strukturellen Veränderungen aufzuhalten?
Project 2025, nochmal das, Elin, du hast immer die genaue Seitenzahl parat. Wie viel waren es?
Achso, es sind 920.
920 Seiten, das liebe ich an Catherine. So, spuck die Zahl aus und du weißt sie sofort. 920 Seiten. 920 Seiten im Project 2025. Und es gibt einen wunderbaren Project 2025 Tracker. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht und hat so eine Progress Bar mit reingenommen. Wie viel wurde denn davon schon abgearbeitet? Und wir sind jetzt genau 10 Monate in diese Amtszeit rein und 50% knapp sind auch schon umgesetzt. Das heißt, Trump hat einen Plan, genauso wie du es auch gesagt hast, nicht nur was die inhaltlichen Aspekte angeht, sondern eben auch wie die Orchestrierung und auch Manifestierung der Macht eben auch betrifft. Das heißt, das ist der eine Punkt. Was war die Frage?
Die Frage ist, was haben die Demokraten für einen Plan?
Was haben die Demokraten für einen Plan? Um ganz ehrlich zu sein, aus einer rein strategischen Perspektive, glaube ich, ist es gar nicht so sehr, den Plan zu skizzieren, und das ist meistens der Fehler, den die Demokraten machen, zu sagen, wir wollen hier nochmal einen Tax Credit von irgendwie 23% für genau diese Einkommensschicht sicherstellen und dort wollen wir nochmal was in der Bildung machen und dort noch was. Mhm. Es muss ein Referendum über Donald Trump sein. Ja. Das ist, wie Wahlen gewonnen werden. 2008, warum hat Obama gewonnen? Es war nicht wegen dem Affordable Care Act oder Healthcare, was er dort schon alles prognostiziert hat und gesagt hat, was er alles umsetzen wollte. Es war ein Referendum über George W. Bush. 2016 war es ein Referendum über Hillary Clinton und die Fortsetzung. Und deshalb hat eben auch Donald Trump gewonnen. 2020 haben die Leute gesagt, fire Trump. Und dann wurde Joe Biden Präsident. Und dasselbe gilt natürlich auch 2024 mit Kamala Harris. Das heißt, long story short, ich glaube, die Demokraten sollten auf der einen Seite die Wette machen, dass im Endeffekt die amerikanische Wirtschaft auf dem S&P 10 basiert. Es sind noch genau 10 Unternehmen, nämlich Google, Amazon, Apple und Co., die diese Wirtschaft aufrechterhalten. Und solange der Dow Jones und der S&P 500 weiter nach oben gehen, die 401k, also die Altersvorsorge, die Leute merken, oh, das Geld wird mehr auf dem Konto, solange kann sich auch Trump halten. Wenn das anfängt zu bröckeln, wir haben eben gerade über die Blase gesprochen, die Zölle und all diese Aspekte, wenn das anfängt zu bröckeln, dann werden die ganzen Umfragewerte von Trump wirklich in den Keller gehen. Und ich glaube, das muss die Hoffnung sein der Demokraten, dass das Teil 1 ist. Teil 2 ist jetzt, einen wirklich ausgewogenen Wahlkampf zu machen, insofern, als dass sie sagen, jeder darf kandidieren, wir lassen alle in dieses große Zelt rein. Und da muss wirklich auch ein Messerstechen geben, auch wenn es ein brutales Bild ist, das ich hier male. Aber das ist gut. Das war 2008 gut, als Obama und Hillary und alle anderen sich wirklich bis aufs Fleisch bekriegt haben. Und ich glaube, das braucht die Demokratische Partei jetzt einfach auch, dass danach eine Kohärenz, eine Geschlossenheit eben auch entstehen kann.
Das Schlimme ist aber wirklich, also die Demokraten müssen sich die Frage stellen, was wäre, wenn, also ich glaube, das ist eine legitime Frage, auch wenn so viel vom System schon so verändert ist, dass es meiner Meinung nach 2026 schon keine klare, freie Wahl mehr geben wird. Aber was wäre, wenn? Und da ist nämlich die Frage, wie geht ein bürokratischer Rückbau, wo man Expertise wieder reinholt, wo man Leute, also alles das, Zerschlagung ist einfach. Oder wie wir es jetzt gesehen haben. Aber wie geht es dann, wie geht dann wieder der Aufbau? Und kann man einen Wiederaufbau, und da geht es vor allen Dingen auch um institutionelles Vertrauen. Ja. Die Amerikaner vertrauen, der Kongress hat eine 6%ige Vertrauensquote. Die vertrauen ihren Institutionen nicht mehr. Und da, wo das Vertrauen noch herrschte, geht Trump speziell rein und baut es ab. Oberstes Gerichtshof, komplett politisiert, Vertrauen weg. Jetzt geht's los mit der amerikanischen Armee, die Institution, die noch das Vertrauen hat, weil sie so integrativ ins Land wirkt, weil sie viele Amerikaner erst gemacht hat. Du konntest nie einfacher an einen amerikanischen Pass rankommen, als wenn du dich zum Dienst gemeldet hast. Auch dagegen geht er vor. Das heißt, die Demokraten hätten, wenn sie an die Macht kämen, und ich möchte das alles mit großen Konjunktiven versehen, weil ich mir da wirklich große Sorgen mache, die Aufgabe, das ganze Vertrauen, den ganzen Staat wieder aufzubauen, ist eine dreifach, vierfach, fünffach Aufgabe im Vergleich zu dem, was Joe Biden machen musste, auch international. Und das könnte eben auch die große Herausforderung sein für die Demokraten. Wie machst du das und machst gleichzeitig all die Policy-Akzente, die du, ne, also wir können uns natürlich an die amerikanische Geschichte erinnern. Roosevelt ist ein schönes Beispiel, das Ende der Zeit der Räuberbarone, ne, die Weltwirtschaftskrise, Depression. Dann kam FDR und zog in ein Land, was eigentlich keine Sozialprogramme kennt und eigentlich auch nicht gutiert, den New Deal ein und es wurde etwas ganz anderes aus dem Land. Kann alles passieren, aber was da passieren würde in der Zwischenzeit durch die Turbulenzen und das Fegefeuer durch das Land durch müsste, das ist auch für uns nicht gut.
Helena, bevor wir dazu kommen, dass es einen Rückbau einen Wiederaufbau der amerikanischen Institutionen geben kann, muss natürlich noch eine sehr entscheidende Wahl gewonnen werden. Burkhard Gräbe fragt hier, glauben Sie, dass Trump so weit geht, irgendeine dritte Amtszeit durchzusetzen? Kannst du dir das im Moment vorstellen oder denkst du, das werden die Amerikaner zu verhindern wissen?
Also es gab jetzt in der letzten Zeit ja öfter, dass Trump damit gespielt hat. Es gab mehrere Statements dazu, unter anderem auch von dem Repräsentantenhausführer Mike Johnson, der sagte, er hat mit Trump geredet, es ist nicht entsprechend der Verfassung. Und das ist so, es ist nicht entsprechend der Verfassung. Meine Einschätzung dazu ist, dass er damit tatsächlich eigentlich eher so ein bisschen Demokraten trollt, die auch sehr gerne immer wieder über dieses Stöckchen springen. Also irgendwie spielt er damit, er hat ja selbst auch schon gesagt, ja, er weiß eigentlich nicht so, also er könnte ja dann als Vize antreten, aber irgendwie, also ich glaube nein, ich glaube, er wird das nicht tun. Ich glaube, es ist ein Spaß, den er sich damit macht. Das hat man auch nach den No-Kings-Protesten gesehen, da hatte er ja so ein Meme da wieder gepostet, wo irgendwie Trump forever stand, also Trump für immer und dann Jahreszahlen hochzählten bis ins Unendliche. Mein Gefühl ist, das ist eher so ein bisschen Trolling von ihm, um die Demokraten, um alle da aufzuregen und auch ein Momentum zu kreieren. Ne? Seine Fans jubeln ihm zu. Mir hat eine Trump-Anhängerin gesagt, na klar, sie weiß, dass es gegen die Verfassung ist. Und wenn sie könnte, sie würde ihn nochmal wählen, gar keine Frage. Also ich glaube, das geht mehr in die Richtung, da so ein bisschen Stimmung zu generieren. Stand jetzt, ich habe gelernt, bei Trump immer zu sagen, Stand jetzt, glaube ich nicht, dass er das tut.
Julius, bist du da ähnlich zuversichtlich, dass Trump das nicht anstreben wird?
Drei Punkte. 22nd Amendment sieht es einfach ganz klar. Auch, dass die Variante mit dem Vizepräsidenten und dann zurückrutschen in die Präsidentenrolle, also das Wladimir Putin-Modell, dass das auch nicht funktioniert, sagt zumindest die Verfassung, Supreme Court, alles eine andere Frage. Natürlich auch noch die Frage mit dem Kongress, zwei Drittel, drei Viertel Mehrheit, was dafür erforderlich ist, Punkt eins. Punkt zwei, das mit dem Trolling, ich glaube, da ist absolut was dran. Trump weiß natürlich auch, wenn er jetzt sagt, nein, ich darf nicht nochmal antreten. Was ist in dem Moment? Quack, quack, he's a lame duck. Ne? Und genau das weiß er natürlich auch, dass ich das auf keinen Fall zulassen kann. Punkt drei ist aber, und da würde ich ihn gegenhalten und sagen, ey, angenommen, wir wären im Weißen Haus. Wir wissen, wir haben noch genau 3 Jahre.
Du hast dir gerade einen schönen Beisaal gebaut.
Ich wollte gerade sagen, lassen wir jetzt die Bagger kommen und erstmal den ganzen Baustaub, Lärm und so weiter vom East Wing abreißen und dann wird dort gebaut. Dann mache ich mir doch die nächsten 3 Jahre schön und will auf keinen Fall noch irgendwie auf einer Großbaustelle leben. Insofern, wenn ich einen Ballsaal bauen würde, der erst in 3 Jahren fertig ist, dann würde ich auch gerne da noch die ein oder andere Party drin feiern. Und ich glaube, das wäre eher ein Indikator dafür, dass man noch länger bleiben will.
Also ich glaube, das zeugt auch nochmal davon, welche unterschiedlichen Bestrebungen es in der Koalition gibt. Ne? Also Steve Bannon macht dieses lange Interview beim Economist und sagt ganz klar, nein, ne, absolut, es gibt die Strategie, sie werden früh genug davon erfahren. Ich glaube sehr wohl, du hast es schon quasi angekündigt, wie dieser Strickplan, wie dieser Laufplan aussehen könnte. Es gibt gar nicht so viele unterschiedliche Laufpläne, die du dann spielen könntest. Aber dass zumindest damit gearbeitet wird, strategisch, dass es auch hilft, eine Koalition zusammenzuhalten. Weil bei Bannon merkt man auch, der redet immer noch darum, es müsste um den, ne, um den kleinen weißen Mann gehen. Donald Trump geht es schon lange nicht mehr um den kleinen weißen Mann, weil er mit seiner eigenen Bereicherungspolitik und umgekehrt der Überbewertung des Aktienmarkts und mit seinem Kabinett der Milliardäre eher auf diese Rollen jetzt setzt für seine Machterhaltung als auf den kleinen Mann. Sonst hätte er es nicht auf die Pharma abgesehen, den Sojabohnen wegbrechen und all die anderen Geschichten. Also auch da sind die Bruchstellen und auch Steve Bannon, der insofern immer der Strategiemacher war für den Präsidenten, auch wenn sie eigentlich mitten im Zerwürfnis lagen, der wird es davon abhängig machen, ob er seine solche Strategie fährt, wie Trump noch spurt. Also da sind ganz viele Verwobenheiten der verschiedenen Machtauslegungen im System auch drin. Dass Trump das gerne hätte, weil er gerne noch im Ballsaal tanzen möchte, das kann ich mir sehr wohl vorstellen.
Und ich glaube, gerade wenn wir auf das Einhalten von Normen und nicht nur Normen, sondern auch einfach Gesetzen und der Verfassung schauen. Ich meine, flieg einmal nur runter nach Venezuela und schau dort, wie einfach Drohnen eingesetzt werden, um irgendwelche Boote einfach zu versenken. Ne? Dort gibt es einfach die Aussage von Trump, well, if they come and they bring drugs, we just kill them. So, ich brauche dafür keine Court Order. Insofern, da kann man schon auch ganz klar argumentieren, warum sollte sich Trump an irgendwelche anderen Regeln halten, wenn er sagt, ich werde den East Wing nicht anfassen und am nächsten Tag kommen die Bagger und zerstören das ganze Ding. So, you gotta take him literal. Insofern, wenn er sagt, ich kann es mir durchaus vorstellen, da sollten wir ihn da auch ernst nehmen.
Helena, Christine Haufe fragt hier, welche legalen Maßnahmen gibt es, um den derzeitigen Präsidenten aus seinem Amt zu entheben, beispielsweise wegen seines schlechten Gesundheitszustands? Kannst du da kurz einen Blick drauf werfen? Gibt es Anstrengungen, so etwas anzustreben und welche Chancen würdest du dem beimessen?
Also den amerikanischen Präsidenten des Amtes zu entheben, ist sehr, sehr schwierig rechtlich. Das hat man ja auch bei seiner letzten Amtszeit gesehen. Und sein Gesundheitszustand aktuell, er sagt, er ist topfit, er ist gesund, er hat eine Routinekontrolle bekommen. Ich habe sehr viele Spekulationen darüber, was er tatsächlich hat und hatte, ob er gesund ist oder nicht. Das dürfte auf jeden Fall nicht reichen, ihm das Amt zu entheben. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich sehe im Moment tatsächlich da kaum einen Indikator, so wie die Politik gestellt ist, dass man ihm das Amt entheben könnte. Da können aber vielleicht unsere Experten noch einen tieferen Einblick geben, aber ich wüsste nicht wie.
zwei Möglichkeiten. Das eine ist natürlich das Amtsenthebungsverfahren, Impeachment, politischer Prozess. Das ist nicht wie in einem Gericht, wo man irgendwie Indizien vorlegt, sondern es muss einfach im Repräsentantenhaus und dann im Senat abgestimmt werden. Mit den aktuellen Mehrheitsverhältnissen völlig ausgeschlossen. Punkt 1, Punkt 2 wäre das 25th Amendment. Mhm. Das heißt, das komplette Kabinett müsste zusammenkommen, einen Brief unterschreiben. Und wenn ich mir die letzten Kabinettsmeetings anschaue, wo Trump hier sitzt und sagt, Catherine, was möchtest du jetzt gerne Schönes über mich sagen? Ne? Ja. Was würdest du gerne über
Dankeschön,
mich sagen? Thank you, Mr. President.
Dankeschön, ne? Ist das wichtig.
Under your leadership, nobody's done it like you.
Ne? Dankeschön.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Truppe irgendwas unterschreibt. Ja. Insofern, dort sehe ich eigentlich keine Variante.
Und es wäre auch wirklich schwierig. Also er ist der Mann, der diese Bewegung zusammenhält. Ja. Das wäre auch wirklich für die Bewegung politischer Selbstmord. Weil all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann sind die Messer draußen. Das kann nicht sein. Er hat noch Ziele. Er muss den Rest seiner Agenda, besonders die strukturellen Agenda, durchbringen. Das ist zurzeit in keinerlei Sinne auch der Teile der Koalition, die ihn noch tragen.
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf die letzten 12 Monate, Katrin, was waren für dich die schwerwiegendsten Veränderungen? Wenn du mal 3 herausnimmst aus den vielen, die es gegeben hat, was waren die schwerwiegendsten Veränderungen und wie bewertest du die perspektivisch?
Also ich glaube, das Allerschwerwiegendste ist die Reinterpretation des 2. Verfassungsartikels als die Tatsache, dass die Macht nicht einem Präsidenten übertragen und also die Macht des Volkes nicht übertragen und durch ihn ausgeführt wird, sondern dass er die Macht ist. Und das ist der Nabel allen Ursprungs dieser systemischen Umbausequenz, die wir gesehen haben. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir das Ende des Beamtenapparats gesehen haben, also das Herausnehmen von Expertise in einer Situation, wo so viel von dieser Expertisensteuerung tatsächlich Amerika als Volkswirtschaft funktional gehalten hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Überintervention, die Gleichzeitigkeit in so viele Bereiche. Wenn wir uns anschauen, wie autokratisierender Umbau in Ungarn funktioniert hat, in der Türkei, in der Slowakei, anderswo, dann gehen sie nach und nach vor. Hier war der Plan, zum Teil eben gestützt durch Project 2025, alles gleichzeitig zu machen. Das ist für eine amerikanische Volkswirtschaft, die, wie der Economist vorher gesagt hat, da stand wie eine Eins, der Neid der Welt war, ist das Gift. Und diese Reibungen, die werden jetzt sehr, sehr deutlich. Und die Menschen, die darunter am meisten leiden, sind die Wähler von Donald Trump. Also klassischer autoritärer Populismus, ganz schwierig für das Land auszuhalten. Das Dritte ist, und das ist immer das, was mir nicht in den Kopf will, wie du aus dem Stegreif natürlich Dinge angehen kannst, wie die Wissenschaft, wie Universitäten, wie Dinge, die Amerikas Volkswirtschaft, besonders wenn das Ziel sein soll, weiterhin auf China zu schielen, weiterhin den Wettbewerb die Wettbewerbsfähigkeit Amerikas hochzuhalten, wenn du dir willentlich diese Ebene kaputt machst und zerstört. Also der Angriff auf das, was Amerika im internationalen Geflecht, aber eben auch für sich besonders macht, weil der Kulturkrieg eine solche Überhand genommen hat. Also die Systemzerstörung von innen, um kulturideologische Dinge durchzusetzen, die dann aber, und das wissen wir, schauen wir uns an die BIP-Verluste in Ungarn, schauen wir uns an die BIP-Verluste in der Türkei. Eine liberale Demokratie auf Autokratie umzubauen, das erzeugt massive Verluste. Und dass darauf dann ein komplett autokratischer Umbau folgen muss, um das zu halten, um das irgendwie zusammenzuhalten, ist die logische Konsequenz. Aber das aus dem Stegreif zu machen mit einem Land, was das nicht wollte, was ab Januar 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung feiert, also wo sie den Tyrann abgeworfen haben, das wollen 350 Millionen Amerikaner mehrheitlich nicht. Und das bekommen sie jetzt aufgezwungen. Also die 3 Dinge haben dazu geführt, dass es eben jetzt diese große Veränderung, also dass diese große Veränderung angestrebt wird. Und das ist in der Tat das, was der Chef der Heritage Foundation wollte, nämlich eine Revolution, eine rückwärtsgerichtete Revolution mit all den Folgen, die das im Übrigen für unser westliches Verständnis von Institutionen, von Rechtsstaat hat und haben wird. Das ist für uns enorm gefährlich.
In einer Gleichzeitigkeit und so wie Steve Bannon auch formuliert hat, in Muzzle Velocity, wo die normalen Mechanismen überhaupt nicht mehr greifen und auch die meisten Journalistinnen und Journalisten überhaupt nicht mehr wissen, wie soll ich damit auch überhaupt noch umgehen, wenn einfach im Dauerfeuer jeden Tag 100 Kugeln auf mich zukommen und ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Wenn ich nur die andere Seite einmal for the sake of the argument nehmen würde. Und angenommen, ich wäre jetzt Carolyn Leavitt, die Pressesprecherin von Donald Trump, würde ich sagen, was wir hier gerade gehört haben, ist im Endeffekt ein Zurück zum Status quo. Jemand möchte wieder die ganze alte Bürokratie aufbauen und quasi wieder zurückgehen zu Joe Biden und dem Alten, was uns das ganze Schlamassel überhaupt erst eingebrockt hat. Wenn ich Trump wäre, würde ich sagen, wir haben in diesen letzten 12 Monaten seit der Wahl, beziehungsweise in den 10 Monaten, seitdem ich eingeschworen bin, Unglaubliches hinbekommen. Wir hatten ein gigantisches Einwanderungsproblem. Das habe ich komplett reduziert, natürlich durch katastrophale Taktiken.
Hast du aber keine Volkswirtschaft mehr.
Das ist mir völlig bewusst. Aber wenn ich mir die letzten Wahlumfragen anschaue, was war eins der absoluten Top-Themen? Es war natürlich auch die Migration. Und die, glaube ich, war auch ohne Zweifel durch die Decke durch. Und Joe Biden hatte dort auch ein Problem. Kamala Harris, die haben nicht reagiert.
Sie haben ein großes Gesetzespaket.
Republikaner aber nicht mit ihnen abgestimmt haben.
Nein, doch, es war abgestimmt, aber sie wollten es nicht abstimmen lassen. Es ist ein Bipartisan Bill gewesen, aber die Republikaner wollten es nicht
Johnson
abstimmen
nicht
lassen.
Mit den Republikanern, Mike Johnson hat es nicht durchgegangen. So,
okay.
Ich will nur sagen,
Devil's Advocate spielen.
Ich wollte den Devil's Advocate spielen und ich glaube, wir wissen alle, auf welcher Seite ich stehe. Aber wenn ich nur mich in Trump reinversetzen wollen würde, würde ich sagen, schau dir, Benzinpreise sind runtergegangen. Vielleicht nicht ganz so sehr, wie sie eben auch versprochen wurden, aber das Barrel Oil ist runtergegangen. Wenn ich mir anschaue, Migration, ne? 250.000 in der Spitze sind runtergegangen, teilweise auf 10.000 pro Monat. Das heißt, an der Stelle kann Donald Trump schon durchaus sagen, promises made, promises kept, das sind Themen, die wirklich wichtig sind. Aber nichtsdestotrotz, und nochmal, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das Ganze hängt an so einem dünnen Faden. Und Trump versucht sich im Moment noch gestützt auf dem S&P 500 da durchzulavieren. Und wenn der Faden reißt, gute Nacht.
Aber das Schlimme ist ja, die haben die ganze Zeit gleichzeitig die Fäden gezogen. Es ist ihr, bleiben wir mal bei einer positiven Sprache, es ist ihr Verdienst. Und das ist das, was ich glaube mir tatsächlich als Amerikanerin das Herz bricht. Ja. Wie du aus einer stehenden Demokratie mit vielen Problemen, wir haben sie alle hier besprochen, es ist problematisch, aber wie du dann hingehen kannst und willentlich die größte demokratisch, also historisch am längsten verankerte Volkswirtschaft so quasi in eine so volatile Situation bringen kannst, um eine Bereicherung einer bestimmten Gruppe nach vorne zu treiben.
Vor allem dir selber.
Ja, aber mit den Auswirkungen für die Welt. Ja. Ne, dass das in einem System möglich ist, das ist das, was wir daraus lernen müssen, auf unsere systemische Architektur zu achten, damit diese Schwächen nicht ausgenutzt werden von denen, die Ähnliches wollen könnten, wie wir es in den USA gesehen haben.
Helena, wir haben nun von Katrin und Julius die Schreckensszenarien und das, was sich abspielt, gerade gehört. Was können denn die Städte, die Gouverneure, die Kräfte, die sich dagegen formen, tatsächlich dagegen unternehmen? Oder nimmst du eine weitgehende Hilflosigkeit wahr, dass das, was man in Washington anstoßen kann, auch indem man sich über Gesetze hinwegsetzt, über Bestimmungen, hingenommen wird?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also ich glaube, man merkt schon in den Städten, dass irgendwie da so ein Unmut laut wird, dass man auf die Straße geht. Die No-Kings-Proteste waren für die USA sehr groß. Man sagt ja immer so schön, die Politikwissenschaft sagt 3,5%, um wirklich was zu verändern. 3,5% der Bevölkerung muss auf der Straße sein, um wirklich eine Veränderung zu erreichen. Diesmal waren es 2%. Also es ist schon irgendwie eine valide Masse da. Ich glaube, dass bei vielen Hilflosigkeit da ist. Ich glaube, dass viele nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. Das bekomme ich in Gesprächen ganz damit, die sagen, naja, aber ja, es ist halt die Politik und was soll ich machen? Und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, dass bei vielen auch noch gar nicht die Notwendigkeit da ist, was zu tun. Also die Amerikaner ja doch da sehr pragmatisch raufblicken. Und solange es sie noch nicht so richtig im Kern betrifft, auch tatsächlich einfach fein damit sind zu sagen, ja, mal gucken, wir warten mal ab, wir gucken mal, was passiert. Also ich glaube, da sind so ganz viele verschiedene Gefühle, die da zusammenkommen, die sich gerade am Aussortieren sind. Also die perspektivisch vielleicht in den nächsten Monaten, je nachdem, auch wie das in den Städten weitergeht, ob die Nationalgarde dann wirklich einmarschieren darf, wirklich Einsätze dort durchführen darf. Das wird auch dann ganz stark davon abhängen, denke ich. Ich finde es auch wichtig zu betonen, bei allem, viele von den Trump-Anhängern sind immer noch begeistert und sind immer noch Fan seiner Politik. Und es ist nicht so, dass jetzt auf einmal alle sagen, ja, nee, ich hab damit abgeschlossen, ich wähle jetzt demokratisch oder ich wähle nicht mehr. Sondern selbst die Bauern, selbst die Landwirte, die so hart getroffen wurden von seiner Politik, sagen zum Großteil noch, die glauben immer noch an ihn, sie würden ihn immer noch wählen. Er muss jetzt halt nur gucken, er muss jetzt halt nur performen, dass er ihnen irgendwas Gutes leistet. Also deswegen bin ich da sehr vorsichtig.
Nimmst du ein gestiegenes Gewaltpotenzial wahr? Nimmst du die Sorge unter den Menschen wahr, dass es zu einer Eskalation kommen könnte auf den Straßen in den Städten?
Ja, die Sorge gibt es auf jeden Fall. Also man hört von vielen an den Städten, dass man die Nachbarschaften darauf vorbereitet, was passiert, wenn tatsächlich die National Guard, also die Nationalgarde dort einmarschieren sollte, gerade Nachbarschaften mit hohem Immigrationsanteil, dass eben man Kurse an die Hand gibt, dass in Schulen Kurse gegeben werden, was passiert, wenn ICE in die Schulen kommt, wie kann ich meinen Schüler schützen. Darauf wird sich auf jeden Fall vorbereitet. Ich glaube, es geht nicht so weit, dass aktuell die Angst vor so einem Bürgerkrieg, was ja der schöne Film Civil War auch gut in Szene gesetzt hat, besteht. Aber es ist auf jeden Fall eine Angst und eine Sorge da.
Wir sind schon fast am Ende unseres Heinuns angelangt. Julius, wenn du jetzt mal auf das vergangene Jahr und auf die gestrigen Wahlen blickst, was stimmt dich optimistisch? Was, damit wir jetzt nicht in einem Bürgerkriegsszenario enden, sondern einen positiven Ausblick geben. Was sind die positiven Aspekte, die du mitnimmst aus den vergangenen 12 Monaten, aus den gestrigen Wahlen? Was könnten positive Kräfte in den kommenden 12 Monaten sein?
Um so eine Kumbaya-Botschaft mit reinzubringen. Optimismus, Hope and Change. Ich glaube, es ist das, was du gesagt hast. Vor einem Jahr wusste noch kaum jemand, wer Zoran Mamdani ist. Ob man ihn gut findet, ob man seine Politik gut findet oder nicht. Change comes fast. Ich erinnere mich an 2008. Obama kam aus dem Nichts, hat gewonnen. Trump kam auch quasi aus dem Nichts, hat gewonnen. Aber das Ding kann sich auch relativ schnell drehen. Ich verstehe total, Catherine, deinen Aspekt, wo wirklich fundamental und systematisch ausgehöhlt wird. Systeme verändert werden, Strukturen wirklich auch aufgebrochen werden. Aber die Bewegung, gerade wenn ich mir anschaue, höchste Wahlbeteiligung in 50 Jahren in New York, Rekordwahlbeteiligung, mehr als 2 Millionen Leute gehen raus und wählen. Ne? Zoran Mamdani gewinnt mit einer Botschaft, die knüppelhart ist, aber auch wirklich präzise ist. Das ist, glaube ich, nach wie vor, dass sich Amerikaner und Amerikanerinnen inspirieren lassen können. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Demokratinnen und Demokraten, genau das zu tun. Capture the imagination. Und ich glaube, auch wenn ich auf die Zahlen schaue, nochmal, Donald Trump geht in den Umfragewerten nach unten. Er steht immer noch 0,5% besser da als Obama zu genau diesem selben Zeitpunkt in der zweiten Amtszeit. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren für die Republikaner. Aber ich habe es vorhin schon gesagt. Donald Trump wird auch toxisch für den einen oder anderen Kongressabgeordneten, der im Swing District von den wenigen, die es noch gibt, drin sitzt. Insofern, ich glaube, auch dort könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige anfangen, die Distanz eben auch aufzunehmen.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Diskussion angelangt. Ganz herzlichen Dank an Katrin Klüver-Eschbrock hier im Studio und Julius van der Laar und an meine Kollegin Helena Wittlich in New York und hinter den Kulissen an Hilda Lücker, die die technische Betreuung hier im Studio gemacht hat. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Heinun wieder mit dabei sind. Wir werden uns in Kürze mit dem nächsten Thema und Termin melden. Vielen Dank, dass Sie heute auch wieder so lebhaft mitdiskutiert haben. Falls es ein Thema gibt, das Ihnen unter den Nägeln brennt, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@tagesspiegel.de. Und wir schauen, ob wir das aufgreifen können. Bis bald, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.
Dürfen wir euch noch gratulieren, weil heute ist, du hast ja gesagt, ein Jahr lang Tagesspiegel, Heine, und insofern, glaube ich, müssen wir noch die Kerze anmachen. Yay. Und sagen, congratulations.
Happy Birthday, Mr.
Happy Dankeschön. Birthday. Und Happy du darfst birthday, einmal Heine. Auspusten und ich, dir was wünschen.
Genau, ich wünsche mir natürlich noch mehr Erfolg für den Heine. Vielen Dank, liebe Julius.
Yay, das wird gut.
Dankeschön, auf Wiedersehen und bis bald.